Noch gar nicht mit den Kurznews. Ich habe völlig vergessen, dass wir noch eine Audio für euch mitgebracht haben über den Putsch, der gerade in El Salvador stattfindet, und schon im Überblick angekündigt habe, Shoutout an Selina für das Vorbereiten. Wir hören da jetzt mal rein.
Laura.
Seit 2 Jahren ist El Salvador im Ausnahmezustand. Die Grundrechte sind ausgehebelt, über 80.000 Menschen wurden verhaftet, ohne Recht auf Verteidigung, auch die Angehörigen dürfen sie nicht besuchen. Viele Verhafteten sind im Gefängnis gestorben. Unter dem Vorwand, die Bandenmafia zu bekämpfen, werden hauptsächlich junge Menschen aus unteren Klassen und linke Oppositionsmitglieder verfolgt und verhaftet. Es werden Massenurteile inszeniert, um die seit bald 2 Jahren verhafteten Menschen zu verurteilen. Präsident mit Hilfe der ihm gehörigen Verfassungskammer und Parlamentarmehrheit. Wer dagegen opponiert, kommt ins Gefängnis oder wird mittels Laufer verfolgt. Es herrscht eine Diktatur in El Salvador. Bukele will die linke FMLN zerstören und jegliche Kritik im Keim ersticken. Am 31. Mai, einen Tag vor Antritt der zweiten Amtszeit Bukele, wurden 8 Oppositionsmitglieder unter dem fadenscheinigen Vorwand verhaftet, Attentate am 1. Juni, dem Tag der Amtsübernahme, verüben zu wollen. Es handelt sich um Basis- und Leitungsmitglieder des Oppositionsbündnisses Alianza Nacional El Salvador, EMPAS, Nationale Allianz für ein friedliches El Salvador. Haftbefehle liegen keine vor, aber eine Vorverurteilung auf den sogenannten sozialen Medien. Unter ihnen:
Wir lernen heute gemeinsam nochmal buchstabieren. Das R zu dem Respekt und das H zu dem Irren.
Sag mir nochmal, dass ich lächeln soll. Aha. Und ich spuck dir in dein Bier. Wenn du einfach mal die Fresse halten könntest, hätten wir es ganz schön hier. Sag mir nochmal, dass ich lächeln soll. Und ich spuck dir in dein Bier. Wenn du einfach mal die Fresse halten könntest.
Spaß, das ist nicht ernst gemeint. Entspann dich mal, nicht gleich hysterisch sein. Du bist irgendwie süß, wenn du so wütend bist. Aber deswegen muss man nicht gleich zickig werden. Denn wirklich jetzt, ich liebe Frauen, sie sind wundersame Geschöpfe. Alle kennen mich als echten Kavalier. Ich küsse die Hand und zahle das Essen so, wie sie es gehört. Auf diesem Gebiet bin ich ein alter Pionier. Hör mal, wenn du dich so unnötig aufregst, dann siehst du einfach nicht so hübsch aus. Und das finde ich schade, weil mit so einem Körper wäre das doch verschwendete Qualität. Ach, jetzt schau nicht so in den, was fällt dir eigentlich ein? Auf einmal so frech und ungezogen zu sein. Das sind doch keine Manieren. Du bist bestimmt so eine linksradikale Feministin. Okay, okay. Ich finde sie langsam wirklich anstrengend, diese Darstellung deiner Macht. Ich bin keine Puppe, der du ein Lächeln aufkleben kannst. Du hörst nicht zu, du willst auch nicht, du hast es nie gecheckt.
Und drum da ist irgendetwas technisch passiert, haben wir das Gefühl. Da haben wir einmal eine kleine Nachricht erhalten, dass das gar nicht mal so gut zu hören ist oder eigentlich gar nicht zu hören war, die Nachricht aus El Salvador. Deswegen machen wir doch jetzt einfach weiter. Wahrscheinlich habt ihr jetzt ein bisschen Musik gehört, das war dann das Notfallprogramm, auch schön. Dass ihr da mal gehört habt, was so passiert, wenn nichts durch den Äther kommt, dann schaltet sich ein Notfallprogramm ein mit Musik. Aber dann machen wir doch jetzt gleich weiter mit dem Arbeitszwang im Asylwesen, einem kleinen Beitrag, den ich vorbereitet habe. Und vielleicht kommen wir später dann nochmal zu dem Bericht aus El Salvador, wenn wir da von Mono zu Stereo gewechselt haben. Ich beginne jetzt gleich mit dem Arbeitszwang, oder haben wir noch einen Jingle? Nein, haben wir nicht. Nämlich war ich gestern an einer Veranstaltung organisiert von der CRISO, das ist das Forum für kritische soziale Arbeit. Und sie haben zusammen eine Veranstaltung gemacht mit dem WAF, das ist ein Recherchekollektiv hier aus Zürich, die tiefergreifende Recherchen betreiben über schweizbezogene Themen. Genau, und es ging um den Arbeitszwang im Asylwesen. Das WAF hat Recherchen betrieben über die Arbeit, die Löhne und die drohenden Sanktionen in den Beschäftigungsprogrammen in schweizerischen Asylzentren. Es geht da um Zwangsarbeit, obwohl diese ja eigentlich verboten ist. Asylsuchende in der Schweiz sind sowohl in Bundesasylzentren sowie in kantonalen Asylzentren teilweise dazu verpflichtet, Arbeit zu leisten. Und in kantonalen Asylzentren ist es sehr unterschiedlich gehandhabt mit der Entlöhnung, mit den Mindeststunden, mit den Sanktionen. Und dann gibt es ja noch die Bundesasylzentren, BATS, die sind einheitlicher verwaltet. Und diese Beschäftigungsprogramme, das sind eigentlich oder Teil des Beschäftigungskonzeptes. Dazu gehören auch die Hausarbeiten und die Bildungs- und Freizeitangebote und darin eben auch dieses Beschäftigungsprogramm mit der Arbeit. Und die Programme sollen, so ist es eigentlich ein bisschen ausgeschrieben, sollen eine Tagesstruktur schaffen, sie sollen das Zusammenleben in den Zentren erleichtern und den lokalen und regionalen Interessen des Kantons oder der Gemeinde dienen. So wird das irgendwie ausgehangen. Und wichtig ist auch noch zu wissen, dass hier nicht von Lohn geredet wird, sondern von Anerkennungsbeiträgen. Wie zynisch dieses ganze Beschäftigungsprogramm ist, das hören wir zum Teil jetzt in dem Ausschnitt aus der Veranstaltung von gestern. Ich hoffe, ihr versteht es. Es ist immer etwas schwierig, da ein bisschen so Sachen rauszuschnippeln. Genau. Und ja, beginnen wir doch gleich. Es wurde erklärt an der Veranstaltung, wie es aussieht in Bundesasylzentren und jetzt auch erklärt, wie es im kantonalen Asylsystem funktioniert. Und daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt über die Verwaltung in kantonalen Asylzentren. Hören wir doch mal rein.
Ja, dann zur Situation in den kantonalen Asylzentren, zur Recherche, die im Surprise erschienen ist. Wir haben für diese Recherche eben mit diesen 26 Migrationsämtern, also wir haben sie angefragt, je nachdem hin und her noch geschrieben, weitergefragt, 5 Interviews mit Asylsuchenden gemacht aus unterschiedlichen Kantonen, eine Öffentlichkeitsgesetzanfrage an das Migrationsamt Zürich gestellt und mit 2 Rechtsexpertinnen gesprochen. Ihr seht hier diese Grafik, ich habe sie 2 geteilt. Das sind einfach die Vergütung von Beschäftigungsprogrammen in kantonalen Asylzentren. Das ist der Stundenlohn, den die Personen erhalten. Die meisten Kantone bezahlen zwischen 1 und 5 Franken. Es gibt auch Kantone, die keine Angaben gemacht haben. Es gibt den Kanton Jura, der keine Angebote macht, also keine Beschäftigungsprogramme anbietet. Und dann gibt es den Kanton Bern. Und darauf möchte ich ein bisschen genauer eingehen. Im Kanton Bern wird nichts vergütet, was in Beschäftigungsprogrammen geleistet wird, obschon sie verpflichtend sind. Und hier wird es spannend, wenn wir von Zwangsarbeit sprechen. Zum Beispiel hat die Aargauer SVP im Kantonsrat eine Motion lanciert vor einigen Jahren,
2022,
wo sie forderten, dass die Vergütung gesamtschweizerisch abgeschafft werden soll. Und der Grossrat des Kantons ist nicht auf diesen Vorstoß eingegangen mit dem Verweis auf das Risiko zur Zwangsarbeit. Und wir haben eben auch mit Melanie Studer, dieser Dozentin an der HSLU, gesprochen. Auch sie sagt, Nichtvergütung trotz Verpflichtung der Teilnahme ist problematisch hinsichtlich des Verbotes von Zwangsarbeit. und auch sehr wichtig, sich vor Augen zu führen, diese Personen, diese asylsuchenden Personen, die haben auch keine große Alternative. Also sie müssen es ja eigentlich fast machen. Das zum Kanton Bern. Dann haben wir noch eine. Ja, gerne. Wir haben noch eine zweite Grafik, die darstellt, wie unterschiedlich die Sanktionen und die Teilnahmepflicht in den Kantonen gehandhabt wird. In 7 Kantonen ist die Teilnahmepflicht. Dann gibt es mindestens in 8 Kantonen Sanktionen. Und diese Sanktionen sind finanzielle Disziplinarmaßnahmen, wo das Taschengeld gestrichen wird. Und im Kanton St. Gallen und im Kanton Zug kann es auch zur Verlegung kommen als Sanktion. Und ein Beispiel, möchtest du das kurz erklären, vom Kanton St. Gallen?
Mit einer Person, die ich in Kanton St. Gallen gesprochen habe, in einem Kantonadenlager, die kriegen da 1,50 Franken pro Stunde für diese Arbeiten. Und wenn sie die Arbeit diesen verpflichten und wenn sie die Arbeit verweigern, dann wird ihnen pro verweigerte Stunde 1,50 Franken abgezogen von diesem Geld, das sie erhalten, eigentlich um sich Hygieneprodukte und was weiß ich zu kaufen. Und das ist dann halt schon wahnsinnig, das ist crazy, es ist auch wahnsinnig existenziell. Dieses Geld brauchen die Leute auch ein Handy. Sie brauchen ein Handy aber zum Beispiel, um mit Verwandten zu telefonieren. Sie brauchen, man kriegt glaube ich Seife, Zahnbürste, Zahnpasta und ein paar wenige andere Hygieneprodukte werden zur Verfügung gestellt. Vieles anderes müssen sie sich kaufen, das kaufen sie sich aus dem Geld, entweder das sie verdienen oder aus diesem Taschengeld. Und das wird dann halt einfach abgezogen, wenn du nicht arbeiten willst oder auch nicht arbeiten kannst, aber das nicht ärztlich so, du keinen ärztlichen Attest dafür hast, dass du nicht arbeiten kannst, wird dir das einfach abgezogen.
Das soweit zur Südpreis-Recherche.
Nein, ich will noch einen kleinen Einschub zu Zürich machen, auch auf kantonaler Ebene. Die kantonalen Zentren in Zürich, die wurden jetzt lange von der ORS und der AOZ betrieben, die Durchgangszentren. Wie ich vorhin gerade davon habe, die AOZ hat die neue Ausschreibung verloren, weil die zu hoch offeriert haben. Und jetzt neu wird das die Caritas und die ORS machen. Wo wir die Recherche gemacht haben, haben wir vor allem mit Menschen gesprochen, die in AOZ-Zentren waren. Und die AOZ hat eigene Betriebe in dieser Stadt, wo Asylsuchende, die in diesen Zentren sind, dann arbeiten gehen. Sie haben Zürich Roll, das ist dieser Fahrradverleih. Sie haben das Brokito, das ist ein Brockenhaus. Und das Restaurant, Paprika. Und da können die Leute, also da schicken sie halt die Asylsuchenden hin, die da diese Arbeiten erledigen. Der Betrag in Zürich in den kantonalen Zentren ist 3 Franken pro Stunde. Maximal 60 Stunden im Monat sind es und das sind dann 180 Franken. Wir haben mit Miran Güngol geredet, das ist ein 22-jähriger Kurde, der in Oerlikon im Asylzentrum war. Und der hat dann diese Arbeit gemacht bei Zürich Rold. Der war da beim HB auf der Europalee-Seite, da kann man so runterfahren, da ist dieser Fahrradverleih. Und der saß da 5 Stunden am Tag, war er da unten und hat irgendwelchen Touristen Fahrräder ausgehändigt. Es gab da keine Betreuungsperson, so wie er das erzählt hat. Er war da alleine mit seinem besten Freund aus dem Zentrum und haben diese Arbeit eigentlich selbstständig gemacht. Das ist auch nicht eine Arbeit mit Ausbildungscharakter oder eine betreute Arbeit auf irgendeine Art und Weise. Und hat dann diese 3 Franken pro Stunde erhalten. Was ich, glaube ich, interessant finde, das hat sich für mich durch alle Gespräche durchgezogen in dieser Recherche, da ist so ein Zwiespalt. Einerseits ist diese Arbeit super wichtig für die Asylsuchenden, mit denen ich gesprochen habe. Die sagen, wir brauchen dieses Geld, um irgendwie ein bisschen besser überleben zu können. Wenn wir irgendeinen Zuschub haben, um Hygieneprodukte zu kaufen, die die rauchen können, sich Zigaretten kaufen, was weiß ich. Und andererseits ist aber auch mega klar dieses Gefühl von Ausbeutung und Zwangsarbeit hier. Also man vergleicht sich dann mit Menschen, die sonst an diesen Orten arbeiten, viel mehr Geld für das erhalten und stellt sich die Frage, wieso ist das so, wie kann das sein? Und das ist auch eine Frage, die uns in all den Fragen, die wir Migrationsämtern gestellt haben, eigentlich niemand aufschlussreich beantworten konnte. Und so als kleines Zwischenfazit würde ich sagen, gerade finde ich jetzt in der kantonalen Regelung sieht man diesen ganzen Zwangscharakter, diesen Zwangsarbeitcharakter sehr gut. Und ich glaube, St. Gallen und Bern das wir jetzt als Beispiel genommen haben, vor allem in Bern ist das sehr akut, das ist offensichtlich, werden Leute gezwungen zu arbeiten. Der Zwang ist, dass ihnen sonst Geld abgezogen wird, in St. Gallen gleichermaßen. Diese Informationen sind bekannt, aber es passiert eigentlich nichts. Das bleibt einfach stehen.
Das war es mit dem Ausschnitt aus der Veranstaltung zu Arbeitszwang im Asylwesen. Ihr habt zwei Stimmen gehört vom WAF, einem Recherchekollektiv aus Zürich. Wir sind hier bei Radio Lora auf 97,5 MHz im internationalistischen Info am Donnerstag. Und wie versprochen, gehen wir jetzt gleich weiter, machen wir einen zweiten Versuch mit dem Beitrag aus El Salvador.
Salvador, Putsch a la Bukele. Seit 2 Jahren ist El Salvador im Ausnahmezustand. Die Grundrechte sind ausgehebelt, über 80.000 Menschen wurden verhaftet, ohne Recht auf Verteidigung. Auch die Angehörigen dürfen sie nicht besuchen. Viele Verhafteten sind im Gefängnis gestorben. Unter dem Vorwand, die Bandenmafia zu bekämpfen, werden hauptsächlich junge Menschen aus unteren Klassen und linke Oppositionsmitglieder verfolgt und verhaftet. Es werden Massenurteile inszeniert, um die seit bald 2 Jahren verhafteten Menschen zu verurteilen. Präsident Bukele hat den Ausnahmezustand genutzt, um die Vorbereitungen für seine verfassungswidrige Wiederwahl zu treffen. Die Verfassung wurde nach seinem Gusto umgebogen. Mit Hilfe der ihm gehörigen Verfassungskammer und Parlamentarmehrheit. Wer dagegen opponiert, kommt ins Gefängnis oder wird mittels Laufer verfolgt. Es herrscht eine Diktatur in El Salvador. Bukele will die linke FMLN zerstören und jegliche Kritik im Keim ersticken. Am 31. Mai, einen Tag vor Antritt der zweiten Amtszeit Bukele, wurden 8 Oppositionsmitglieder unter dem fadenscheinigen Vorwand verhaftet, Attentate am 1. Juni, dem Tag der Amtsübernahme, verüben zu wollen. Es handelt sich um Basis- und Leitungsmitglieder des Oppositionsbündnisses Alianza Nacional El Salvador EMPAS, Nationale Allianz für ein friedliches El Salvador. Haftbefehle liegen keine vor, aber eine Vorverurteilung auf den sogenannten sozialen Medien. Unter ihnen sind José Santos Melara und Attilio Montalvo, ein ehemaliges Leitungsmitglied der FMLN und Mitunterzeichner der Friedensabkommen 1992. Attilio Montalvo ist schwer krank. Vor kurzem erlitt er einen Herzinfarkt und ein Nierenversagen. Nach seiner Verhaftung wurde er zuerst ins Spital gebracht, ist aber jetzt in Untersuchungshaft. Sein gesundheitlicher Zustand ist prekär. Seine Familie fürchtet um seine Gesundheit und sein Leben. José Santos Melara ist ebenfalls krank und braucht Insulin. Diese Verhaftungen erfolgen im Vorfeld des verfassungswidrigen zweiten Amtszeit von Nayib Bukele und sollten die Opposition an der Basis einschüchtern. Das Widerstandsbündnis Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular und die Allianz für den Frieden in El Salvador sowie andere Gruppen lassen sich aber nicht einschüchtern und protestieren gegen den Machtmissbrauch von Bukele und seine unrechtmäßige zweite Amtszeit. Der Bloque de Resistencia Rebeldía Popular äußert sich klar. Wir als soziale Organisation im Widerstand erkennen den verfassungswidrigen und illegitimen Präsidenten, der am 1. Juni seinen Amtseintritt nicht an. Seine Wiederwahl ist das Ergebnis von Betrug, Korruption und Verfolgung von kritischen und oppositionellen Personen und Gruppen und der Verletzung der Menschenrechte. Angesichts der Einsetzung von Bukele für seine zweite 5-jährige Amtszeit treten wir als Organisationen des Widerstands in einer neuen Phase des Kampfes. Bukele beabsichtigt, sich im Bündnis mit Teilen der Oligarchie und der imperialistischen Kräften weiter an der Macht zu halten. Er will die Reichen noch reicher machen und paktiert mit kriminellen Gruppen, um seine neuen Wirtschaftsgruppen zu bedienen. Weiter hält der Bloque fest, dass vor allem die arme Bevölkerung von staatlichen Verfolgung betroffen ist. Die Opfer von Vertreibungen auf dem Land und auf den Städten von Landesenteignungen, die Angehörigen der unschuldigen Inhaftierten, die von den Massenentlassungen betroffenen Arbeiterinnen und Arbeiter, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafterinnen, die Studenten, Studentinnen und Schüler und Schüler, die Universität von El Salvador, die Ärzte und Ärztinnenschaft, das Gesundheitspersonal, Journalistinnen, Feministinnen, LGBTQ-Community, Indigene und Bauern. Auch auf internationaler Ebene hat der Block dazu aufgerufen, die unrechtmäßige Regierung Bukele nicht anzuerkennen. International fanden am 1. Juni Proteste vor den salvadorianischen Botschaften und Konsulaten in Washington, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Mexiko und Buenos Aires statt. Aus Norwegen, der Schweiz und Spanien kamen Protestenbotschaften ebenso von exilierten guatemaltekischen Aktivistinnen. CISPES, das Solidaritätskomitee mit El Salvador in den USA, hat die Verhaftungen verurteilt und weist den Versuch, Mitglieder der sozialen Bewegung als Terroristen zu diffamieren zurück, während in Wirklichkeit täglich marginalisierten Gemeinschaften, Aktivistinnen, Journalistinnen und Feministinnen von der Regierung terrorisiert werden. Aus dem CISPES-Komitee: Wir fordern die sofortige Freilassung der 8 unrechtmäßigen Verhafteten. Wir fordern außerdem ein Ende der Angriffe auf Aktivisten und Aktivistinnen an der Basis und der repressiven Taktik, mit denen abweichende Meinungen unterdrückt werden sollen. Wir fordern das US-Außenministerium auf, sich der Forderung nach ihrer Freilassung anzuschließen und die Unterstützung für das salvadorianische Militär und die Polizei einzustellen. Aus dem Kommuniqué des Blocks: Im Laufe der Geschichte haben die Menschen in El Salvador den Unterdrückten die Stirn geboten. Unsere Bestrebungen nach Frieden und sozialer Gerechtigkeit sind legitim. Nie wieder Diktatur. Abschließend das Kommuniqué der Familie eines der Verhafteten: Wir möchten Sie darüber informieren, dass José Attilio Montalvo, Ökonom und Mitunterzeichner des Friedensabkommens, in den frühen Morgenstunden des 31. Mai in seinem Haus in San Salvador verhaftet wurde. José Attilio Montalvo befindet sich in einem sehr schlechten Gesundheitszustand. Er ist Diabetiker und erlitt im November 2023 einen Schlaganfall, von dem er sich noch nicht erholt hat. Der Schlaganfall führte zu Sprach- und Gleichgewichtsproblemen. Darüber hinaus erlitt er am Ende April 2024 einen Herzinfarkt und infolgedessen eine Niereninsuffizienz. Er braucht Dialyse. José Attilio Montalvo war aufgrund der Verschlechterung seines Gesundheitszustands nicht in der Lage, an der Organisation oder Mobilisierung von Protesten oder gar Angriffen teilzunehmen, der er beschuldigt wird. Daher möchten wir als Familie Folgendes zum Ausdruck bringen. José als erstes: José Attilio Montalvo ist unschuldig. Die Anschuldigungen, die den Medien über seine Beteiligung an angeblichen Angriffen auf die Amtseinführung des Präsidenten am 1. Juni sind unhaltbar. Zweitens: José Attilio Montalvo ist ein Opfer des gegenwärtigen Ausnahmeregimes, das in El Salvador herrscht. Drittens: Als Familie sind wir sehr besorgt über seinen Gesundheitszustand und bitten die Justiz- und Sicherheitsbehörden, sich so schnell wie möglich um den Gesundheitszustand von José Attilio Montalvo zu kümmern und ihn freizulassen. Viertens: Wir machen den Direktor der Nationalen Zivilpolizei, Mauricio Arrianza Chicas, die Generalstaatsanwaltschaft und die Regierung von El Salvador für jegliche Komplikationen seinen Gesundheitszustand verantwortlich. Fünftens: Als Familie fordern wir seine sofortige und gerechte Freilassung. Freiheit für Attilio Montalvo.
Info Lora.
Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz. Jetzt hat es ja geklappt mit dem guten Audio. Danke vielmal für den Beitrag. Und ja, das waren die verschiedenen Beiträge und Kurznews, die wir vorbereitet haben für euch. Und ihr wisst, bald ist der 14. Juni, große feministische Demo. Gegen Krieg, Krise und Patriarchat gehen wir alle am 14. Juni auf die Straße. Ab 15 Uhr gibt es Infostände auf dem Bürgliplatz und 16.30 Uhr gibt es Reden und um 17.30 Uhr startet dann die große Demo. Geht doch auf der Webseite vorbei, feministischerstreikzürich.ch. Dort findet ihr alle Informationen, wo, wann, wie ihr sein müsst und auch Infos zur Kinderbetreuung und verschiedenen Aktionen, die an diesem Tag stattfinden werden. Und es gibt auch einen super Jingle, den wir jetzt gleich mal hören, um uns ein bisschen einzustimmen auf den 14.
Fragst du dich manchmal auch, was dieser unangenehme, eklige Schleim in deinem Leben ist? So glitschig und stinkend? wurmt sich in deine Arbeit, in deinen Alltag, deine Beziehungen, eine schmierige Masse, die alles irgendwie anstrengender macht? Leidest du an patriarchalem Schleim, an sexistischem Glibber? Dann versuch es doch mal mit feministischem Widerstand. Feministischer Widerstand. Pink, lila und glitzerig. Feministischer Widerstand ist erhältlich in 100 verschiedenen Formen. Im Schreimuskel, in der Faust, in den Schneidezähnen, im Kopf und mit Radia auch in der Ohrmuschel. Feministischer Widerstand. Jetzt auf Radio Lora. 97,5 MHz. Direkt von der Straße.
Die Agenda von Infolora.
Veranstaltungen.
Aktivitäten.
Demos, die du nicht verpassen solltest.
Auf 97,5 MHz Radio Lora.
So. Willkommen bei der Agenda. Hat zwar schon angefangen, am 3. Juni geht jetzt aber noch weiter bis zum 9. ein virtuelles Screening Sudanese Cinema von drei verschiedenen Kurzfilmen, jeweils gefolgt von einem Gespräch. Mehr Infos findet ihr dann unter dem Link, den wir euch in der Beschreibung dieser Sendung verlinken werden.
Hey, und das war es auch schon mit der Agenda, weil wir haben da wieder mal die Zeit ein bisschen überschritten und es ist schon die nächste oder der nächste Sendungsmacher im Warteraum hier bei uns. Deswegen müssen wir Ciao Ciao sagen. Wir fetzen euch jetzt noch ein Lied rein und dann gibt es einen Studiowechsel, respektive da kommt einfach ein neuer Mensch. Bleibt doch dran, wenn ihr eine Musiksendung hören wollt. Und tschüss, ade, Ciao Ciao von uns. Sorry, das war jetzt eine wirklich kurze Sendung. Agenda.
Wir sehen, ja. Tschüss.
Wir hören uns. Schön, habt ihr zugehört.
Smile.